Herzlich willkommen zum Podcast der Jungen Europäischen Föderalisten, der Podcast zu Europa. Ja, wir von den Jungen Europäischen Föderalisten, wer wir sind, das werde ich gleich sagen. Wir haben uns auf jeden Fall zusammengetan, also ich moderiere das nicht alleine, sondern wir sind eine Organisation mit mehreren Leuten und ja, wir stellen, das ist jetzt unsere allererste Folge, deswegen nimmt es uns nicht zu übel, wenn es nicht klappt. Es ist auf jeden Fall nichts geschnitten, das ist auf jeden Fall das Qualitätsmerkmal, auf das ich hinweisen möchte. Und ja, ich sitze nicht allein im Studio, sondern es sitzen noch zwei andere neben mir, gegenüber von mir. Ja, wollt ihr euch mal vorstellen?
Hallo, ich bin der Erik. Ich komme auch aus dem schönen Kassel hier und Umgebung, also das schöne Nordhessen. Meines Zeichens habe ich auch an der Uni noch nicht fertig studiert, Politik und Wirtschaft. Und bin meines Zeichens von Beruf Finanzdienstleister aktuell. Und natürlich, um den Bogen zur Politik zu spannen, Liberaler.
Das ist ja schön, dass wir gleich so eine bunte Runde haben. Ja, Lech?
Ja, hallo, ich bin der Lech. Ich wohne seit mittlerweile 3,5 Jahren hier in Kassel. Die Arbeit hat mich hierher gezogen. Bin, Softwareentwicklung, mache in der Richtung Projektplanung. Und ja, was uns, glaube ich, alle vereint, auch wenn wir vielleicht politisch ein bisschen anderer Ansicht sind, ist ja, dass wir ein Interesse, eine Liebe für Europa haben und auch irgendwo in Richtung gehen wollen, wo Europa hin möchte. Oder dass wir auch irgendwo das hinbekommen, ein europäisches Bewusstsein hinzubekommen und auch noch mehr aus Europa rauszuziehen.
Ja, also wir sind praktisch alle in Europa verliebt, kann man so sagen, oder?
Ja, würde ich schon sagen, ja.
Ja. Noch kurz zu mir, der den Start gemacht, der sich getraut hat, den Start zu machen.
Ist korrekt.
Ja, ich bin Benedikt. Ich studiere im Gegensatz zu meinen anderen zwei Kollegen, studiere ich noch Politik und Wirtschaftswissenschaften, ne? Und bin auch seit, ich glaube, 1,5 Jahren, ich habe irgendwann auch aufgehört zu zählen, seit ich dabei bin, weil es mir natürlich einfach so Spaß macht. Und und wir von den jungen europäischen Föderalisten, wir, wie Lech schon gesagt hat und Erik auch, planen wir halt einfach ein föderales Europa herzustellen, beziehungsweise noch weiter voranzutreiben. Und wir haben eingangs für die Sendung, waren wir natürlich alle sofort einer Meinung, um was es gehen soll. Und zwar wollen wir uns heute über kulturelle Unterschiede in Europa unterhalten. Und da zumindest zwei aus dieser Gruppe von drei einen Migrationshintergrund haben.
Und die deutsche Kartoffel.
Genau, haben wir zumindest einen kleinen Vorteil, würde ich sagen. Ja.
Das ist richtig.
Also erstmal vorneweg, unser Anspruch ist jetzt auch nicht wirklich einen wissenschaftlichen Podcast zu machen. Wir wollen wirklich gucken, dass wir in einem lockeren Gespräch vielleicht themengebunden irgendwo, ja, schauen, wo uns die Reise hinführt.
Genau, deswegen seid uns nicht böse, wenn vielleicht die ein oder andere nicht gänzlich korrekte Wahrheit ausgesprochen wird, denn jeder Mensch hat Fehler in seiner Meinung.
Zum Glück gibt es keinen Faktencheck, ne?
Ja, von Twitter bei Trump, ne?
Ja. Ich dachte, ich habe da eher an Jörg Plasberg gedacht. Weil da gibt es auch immer einen Faktencheck nach der Sendung.
Ah, stimmt, ja. Ja. Nee, ich war gerade bei einem aktuellen Thema.
Ach ja, okay.
Okay, aber das ist zu weit weg, das ist nämlich auf der anderen Seite der Welt. Wir sind ja bei Europa.
Mich würde mal interessieren, wartet denn, weil ihr seid ja alle schon fertig mit dem Studium und in die schöne Arbeitswelt eingetreten. Habt ihr denn Erasmus gemacht?
Leider nein.
Nein, auch nicht. Ich war aber zu Schulzeiten tatsächlich über die Ferien schon mal in den USA. Also auch nicht.
Das zählt nicht. Lass mir nicht durchgehen.
Okay, na gut.
Ja.
Hast du das noch vor?
Ich plane das tatsächlich und ich würde auch mein Studium unnötig deswegen herauszögern. Und zwar plane ich tatsächlich, entweder nach Frankreich oder Spanien zu gehen, aber ich habe vorgestern erfahren, dass man da leider einen Sprachnachweis braucht und nicht einfach so mit seinem guten Englisch durchkommt, sondern man muss leider die Muttersprache beherrschen. Ist natürlich auch klar, man möchte sich ja natürlich, man soll ja auch die Landessprache sprechen, die man, wo man halt ist. Und ich habe mich jetzt tatsächlich, jetzt für nächsten Sommersemester, ich bin gerade noch ein bisschen planen und dann nach Sponsoren zu suchen, für London entschieden.
Das ist ja dann sprachlich auch deutlich einfacher.
Ja, das auf jeden Fall.
Aber du sagtest, glaube ich, die Anforderungen sind auch recht hoch. B1-Sprachniveau brauchst du?
B2
sogar.
Ja, ja, ich meine, ich war halt auch immer so, dass gesagt haben, Erasmus, ich weiß es nicht. Aber ich habe dann gestern oder heute Morgen eine Statistik gelesen, dass Leute, die Erasmus machen, oder beziehungsweise das in Anspruch nehmen. Zu 27%, jetzt muss ich es richtig sagen, zu 27%, also die Leute, es gab praktisch eine europaweite Umfrage und da wurden die Teilnehmer vom Erasmus-Programm auch analysiert und da hieß es, dass die doppelt so häufig eine Liebesbeziehung aus dem Ausland eingehen, als Leute, die nicht Erasmus gemacht haben. Also, ja, also dass praktisch 27% der Leute, die in einer Liebesbeziehung sind, gehen eine Liebesbeziehung im Ausland ein, weil sie Erasmus gemacht haben und sich mit der Kultur verbunden fühlen, beziehungsweise ja, sie praktisch in diesem, sich zu diesem Land, wo sie praktisch auch ihren Erasmus-Aufenthalt gemacht haben, verbunden fühlen.
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Also ich habe keinen Erasmus gemacht, allerdings ich habe jetzt kein Problem damit, jemanden
beim nächsten Urlaub, ne? Ja, die, ja, Sommer, die Sommerliebe, die Sommerliebe.
Ich versuche das mal mit einer anderen Statistik in Verbindung zu bringen, die ich mal, also Achtung, gefährliches Halbwissen, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Die Aussage war, 9 von 10 Menschen heiraten eine Person, die nicht weiter als 50 Kilometer von ihrem Geburtsort entfernt herkommt.
Ich glaube, da ist auch was dran. Also da stimme ich dir, glaube ich, auch echt zu, wenn man dann sagt, okay, ich habe die Liebe des Lebens gefunden, ne? Ja, innerhalb von 50 Kilometern. Also ich kann es von meinen Eltern nur sagen, mein Dad hat also ich bin der mit dem Migrationshintergrund aus Ungarn und mein Dad hat meine Mom in Ungarn kennengelernt und sie haben sich 2 Jahre lang Briefe hin und her geschrieben, ohne Erasmus, ohne irgendwas. Und ja, das war dann einfach, ja, Liebe auf den ersten Blick. Und ja, woher kommst du denn her, Lech? Nee, was ist denn dein Hintergrund?
Der Name lässt es vielleicht schon so ein bisschen anmuten. Ich bin gebürtig Pole und ich habe früher auch öfter mal mit diesem Gedanken gespielt, Erasmus zu machen, aber es hat sich irgendwie, gut, das sind jetzt Ausreden, also es hat sich nicht ergeben. Ja. Ich hätte aber wirklich auch überlegt, vielleicht wirklich mal nach Polen zu gehen, weil ich meine, gut, ich war 2,5, als wir hier nach Deutschland gekommen sind. Und man kriegt ja, glaube ich, durch Familie ein ganz anderes, ein bisschen verzerrteres Bild mit, als wie wenn man vielleicht mehr mit Gleichaltrigen unterwegs wäre. Und ich hätte gerne die, sag ich mal, polnische Kultur nochmal ungefiltert irgendwie auf mich einwirken lassen wollen und natürlich auch da gucken, was kann man sprachlich noch verbessern bei sich selber.
Spricht ja nichts dagegen, dass du es nachholst, oder?
Das ist richtig, aber die Möglichkeiten sind im Berufsleben deutlich geringer als beim Studium.
Das stimmt.
Ja. Also wenn du die Möglichkeit hast, mach es. Ich bereue es irgendwo in gewisser Art und Weise, es nicht gemacht zu haben.
Ja. Nee, also mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich bis dahin auch wieder, keine Ahnung, wieder gedanklich in Paris oder vielleicht auch Budapest.
Das würde ich dir auch raten. Ja. London liegt außerhalb von Europa mittlerweile.
Ja, ja. Ach ja, das tut mir so weh. Das tut mir echt weh im Herzen. Ja. Gut. Naja, aber wollen wir mal so ein bisschen thematisch einsteigen oder so ein bisschen eintiefen? Du krempelst natürlich schon die Ärmel hoch.
Ja, natürlich. Also, das ist mein Markenzeichen dann auf jeden Fall. Ja,
am besten ich irgendwie noch die Boxhandschuhe, oder?
Okay. Nee.
Das steigst du in den Ring, in den Radioring?
Ja, gerne.
Ja. Okay, los. Dann. Okay, dann, also ich meine, ihr wart ja selber schon oft in Europa unterwegs. Ihr solltet euch bestimmt die ein oder anderen Unterschiede, beziehungsweise auch, es muss ja in der Hinsicht kein negativer kultureller Unterschied sein, sondern man kann sich dadurch irgendwie auch bereichern lassen. Mir ist vor allem, bin ich da ins Fettnäpfchen getreten, und zwar ist es die Begrüßung. Ich war halt lange Zeit immer, ich habe Couchsurfing benutzt, für Leute, die es nicht sagen, Couchsurfing ist halt eine App, wo man zu jemandem gehen kann, der seine Wohnung privat anbietet und hat alles kostenlos. Also praktisch wie Airbnb für Arme. Und ich hab dann gemerkt, dass es fängt schon bei der Begrüßung an, dass es da total kulturelle Unterschiede gibt. Also ich habe französische Freunde und da begrüßt man sich. Ich habe gedacht, okay, die Franzosen, die begrüßen sich irgendwie mit Küsschen, aber nein. So wie ich das gelernt habe praktisch, also man gibt sich die Hand, aber man schüttelt sie nicht.
Das stelle ich mir irgendwie ein bisschen
lame vor. Also ich kann mich nicht mehr
daran erinnern. Es ist lame, es ist super lame, ja.
Also das ist jetzt auch ganz weit entfernt noch aus der Schulzeit, wo wir einen Frankreich-Austausch hatten.
Ja.
Da kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr dran erinnern. Ich glaube, dass man als Kinder da einfach noch ein bisschen unbefreiter ist. Also gehst da ein bisschen viel, viel offener einfach an die Themen ran. So warst auf einmal da, hast irgendwie versucht, entweder du warst halt schüchtern oder du bist ja auf die Leute zugegangen, hast dich versucht irgendwie zu verständigen. Und mir ist das gar nicht so aufgefallen. Also, aber du hast schon recht, dass es halt echt unterschiedliche Arten der Begrüßungen gibt.
Also zum Beispiel auch in Ungarn, also ich kenne das ja nur von meiner Familie, wo ich dann mal deutsche Freunde nach Ungarn gebracht habe und sage, hey, ich zeig mal meine ungarische Familie. Und da fing das an, dass sie wirklich alle auf die zugegangen sind und praktisch schon, also wirklich hingegangen sind und auf den Backen geküsst wurde. Und das fanden die da total angewidert irgendwie. Und das ist aber in Ungarn ganz normal, dass so ja. nicht nur zu Freunden, sondern auch zu Fremden. Ist es nicht irgendwie auch so in Polen zufällig?
Schon eher, ja. Macht man da auch deutlich häufiger. Ja.
Ja. Ich glaube, wir Deutschen sind da viel zu förmlich. Also ich weiß auf jeden Fall oder beziehungsweise ich glaube, ich mache das natürlich. Hier zählt zumindest mehr, aber ich glaube, das ist einfach prinzipiell immer der Fall, so ein fester Händedruck einfach irgendwie und sich dabei dann aber angucken irgendwie. So, das oder ist so für mich die ganze, so, genau, oder Corona-Check-In.
Genau, Corona-Ellenbogen-Check.
Ja, genau.
Ja, machen auch immer mehr.
Ja, aber das ist auch wieder so ein Punkt, glaube ich, in Deutschland, wo man sich auch so richtig viele Gedanken reinmacht, ja. Wie stark muss jetzt der Händedruck sein, ja? Was strahle ich damit aus?
Wie drehe ich
meine Hand? Das sind ja Leute, die überinterpretieren das Ganze und versuchen daraus eine Wissenschaft zu machen.
Ja, nee, so meinte ich das tatsächlich nicht, sondern ich wollte damit eigentlich nur suggerieren, in Deutschland zählt irgendwie nur so ein ganz guter, einfach ganz normaler Händedruck. Also, weiß nicht, außer dann bei Frauen, da umarmst du dich halt irgendwie so.
Wo ihr gerade von Händedruck geredet habt, da musste ich gerade eben an Trump denken, wie er doch den japanischen Premierminister doch immer die Hand, also gezogen, ihm praktisch, gezogen hat. Und das ist ja auch irgendwie so ein Zeichen von Dominanz von ihm gewesen. Ne? Und der Einzige, der da wirklich, oder die einzigen Präsidenten, die da wirklich das geschafft haben, nach diesem japanischen Vorfall sich da irgendwie zurückzuhalten oder beziehungsweise entgegenzuhalten, ne, war der Kanadische, war Trudeau. Und ich glaube, Macron hat sich da ziemlich gut angestellt. Und er hat das, und zwar hat das praktisch auch so praktisch entgegengedrückt, sodass Trump nicht mal die Chance hat, die Hand zu sich herzuziehen.
Ja. Oder du gibst ihm einfach nicht die Hand, sondern gleich hier den... greifst gleich um den Unterarm einfach
so. Ja. Du musst das beschreiben im Studio, man sieht uns leider nicht, Erik.
Tut mir leid, wie gesagt, da merkt man, ich bin blutiger Anfänger.
Ja. Merkt man aber bei euch alle, also merkt man bei euch zwei gar nicht. Also ihr könnt gut reden.
Vielen Dank für das Kompliment, kann ich nur zurückgeben.
Ja, danke.
So, Selbstbeweihräucherung ist jetzt wieder vorbei.
Okay.
Zurück zum Thema.
Ja, Was sind denn euch sonst noch irgendwie so für kulturelle Unterschiede? Also
ich finde
sofort aufgefallen.
Ich finde in der prinzipiellen Attitüde, wie man lebt, ist so ein. Also ich habe über Freunde auch ein ganz großes Netzwerk ein sehr guter Freund von mir. Die Familie ist überall verstreut, also von Norwegen nach Italien. Und ich bin da quasi so in dem Haus, zähle ich als der fünfte Sohn. Also so werde ich auch angesprochen da.
Fünfte Sohn ist da.
Genau, und wir fahren halt, oder mit dem sind wir früher. Und haben das immer noch vor, wirklich zu seiner Familie fahren wir. Waren jetzt schon in Italien und auch in Frankreich. Und mir ist auch aufgefallen, das sind, sie sind Deutsche. Also die Mama oder seine Tante in dem Moment. Ich gehe jetzt mal von Italien aus, wo wir waren. Die haben tatsächlich dann auch Franzosen oder Italiener geheiratet oder Norweger. Und es ist total interessant, einfach da unten zu sehen, wie unterschiedlich diese Familien einfach sind, ich nehme jetzt mal ihn, den Italiener, wie engagiert er in vielen Sachen ist, also im Gegensatz zu, was man den Italienern ja oder unten vorwirft mit Siesta und allem und so, der ist ein ganz schönes Arbeitstier und ist trotzdem irgendwie so ein total entspannter Typ, ne? Also auch sehr leidenschaftlich und sie ist halt total rational einfach und bemisst halt nicht viel in irgendwelche Sachen rein.
Also die ergänzen sich eigentlich ziemlich gut.
Ja, genau, und das fand ich sehr interessant zu sehen. Also man kriegt ja sonst immer nur Klischees mit von irgendwelchen Ländern so. Ja. Also ich kenne da meinen Opa, ne? Oder beide Opas, die halt, gut, der eine ist eher zurückhaltend, der andere ist eher so der Forsche. Ne, und der haut mal schnell irgendwelche Parolen raus, also nicht im negativen Sinne dass man ihn jetzt in eine rechte Ecke stellen könnte, nein, er ist eingefleischter SPDler.
Hoffentlich hört er jetzt auch zu.
Ja, wollen wir es hoffen, Opa.
Aber, also meinst du, dass, Europa wird jetzt immer von Stück zu Stück immer mehr erweitert, also es wird ja immer mehr Richtung, geht ja immer mehr Richtung Osten oder sagen wir jetzt mal Süden, meinst du, dass die durch diesen wirklich intensiven Austausch, durch Erasmus, durch verschiedene Projekte, in denen man miteinander verflochten ist, meinst du, dass da die Vorurteile längst ab, oder meint ihr, nicht nur du, meint ihr, dass da die Vorteile längst irgendwie abgebaut sind? Oder gibt es da einen Fortschritt?
Ich glaube, Vorurteile haben auch irgendwo immer einen wahren Kern. Und ich glaube, den größten Abbau sehen wir in den Grenzregionen. Beziehungsweise vielleicht sehen wir es gerade durch unsere jetzige Krise, dadurch, dass die Grenzen teilweise auch zu waren, dass da auch selbstverständliche Grenzübertritte, wir haben die Grenzen auf dem Papier nicht mehr. Und die Leute, die leben da ja auch schon in einer gewissen Weise international. Also meinetwegen leben in Deutschland, arbeiten in Frankreich und, keine Ahnung, einkaufen in den Niederlanden.
Ja, wo es günstig ist.
Zum Beispiel.
Ja.
Und ich glaube, den Leuten ist auch dieses Alltägliche da auch wieder erst bewusst geworden, dadurch, dass die Grenzen eine Zeit lang dicht waren. Und was ich zudem sehr interessant fand, war, seitdem wir in dieser Corona-Krise sind und diese Grenzen geschlossen waren, hängen die Flaggen in Schengen auf Halbmast.
Okay. Wo hast du das gesehen? Warst du in Schengen?
Nee, ich war nicht in Schengen, aber ich habe einen Beitrag im Internet gesehen dazu.
Okay.
Und auch da ist man ja sehr daran interessiert, dass diese Grenzen wieder geöffnet werden, weil auch da sind ja auch irgendwo Familien momentan in einer gewissen Art und Weise getrennt voneinander.
Klar. Also ich meine, es gibt ja auch viele Liebesbeziehungen, um jetzt wieder zurück auf die Liebesbeziehungen zu kommen, innerhalb Europas, die sich jetzt, keine Ahnung, monatelang nicht sehen konnten. Ne?
Ja.
Und ich finde, also trotz diesen, sagen wir, diesen kulturellen Ungewohnheiten, auch vielleicht jetzt, sagen wir jetzt vielleicht auch mit dem Schlafrhythmus oder oder der allgemeinen Lebenseinstellung, finde ich, dass wir auf einem sehr guten Weg sind eigentlich.
Ja, das sehe ich auch so. Also um nochmal auf diese, du hast es vorhin angesprochen, diese Erweiterung nach Ost nochmal aufzugreifen. Ich finde prinzipiell, neuer Input ist nie schlecht. Und Vorurteile sind auch irgendwo, die sind nicht prinzipiell negativ, sondern einfach nur um etwas, oder Klischees, um etwas einordnen zu können. Ja, das ist ja etwas, was man damit verbindet, und wenn es einen bestätigt oder so ist, muss nicht zwangsläufig negativ sein. Das ist einfach was, vielleicht über Jahrhunderte, sage ich mal, sich in einer Kultur aufgebaut hat. Ja, also nehmen wir mal zum Beispiel, jetzt vielleicht schlechtes Beispiel, die Saudis, die halt hier mit den ganz langen, was ist das, Tunikas und den,
ich weiß, was du meinst.
Den Turbanen rumlaufen, ja, sage ich mal. Das ist aber deren Kultur, was halt nicht zu verurteilen ist, sondern dass man einfach weiß für sich selber, okay, das sind jetzt Saudis oder Nahe Osten halt. Die Deutschen sind prinzipiell etwas vielleicht ein bisschen verklemmter oder ein bisschen ruhiger, keine Ahnung. Oder auch von den Italienern, die sind halt generell ein bisschen hitziger in ihrer Diskussion, sind sehr leidenschaftlich.
Ja.
Die Norweger sind auch wieder viel kühler, also so habe ich es kennengelernt. Die sind rationaler unterwegs, so, die lassen nicht viel Emotionen vermuten.
Ja.
Und dahingehend finde ich, dass je mehr Input in etwas reinkommt, Energie entsteht durch Reibung. Und das bedeutet auch, dass natürlich auch negative Sachen damit reinspielen, sowie aber viel, viel mehr positive Sachen. Und wie gesagt, ich glaube, je mehr Menschen und auch neuer Input reinkommt, desto eher kann das was wirklich Wunderschönes ergeben am Ende.
Ja.
Und das finde ich einfach sehr wichtig und sehr toll an der EU tatsächlich, auch mit all ihren Schwächen, mit allem, was schwierig ist und was nicht gut läuft, finde ich doch, dass dieses gemeinschaftliche Gefühl unglaublich viel ausmacht und man dadurch viel mehr Brücken schlagen kann.
Ich fand vor allem, was Lech, du hast, also wir hatten vorhin im Vorgespräch, ist ja klar, dass wir nicht alles sofort aufgezeichnet haben, du hast am Anfang gesagt, dass sich jemand, der, vielleicht könntest du mich ja sofort unterbrechen, falls es irgendwie nicht stimmt, dass jemand, der von, sagen wir jetzt im Vergleich Spanien und Deutschland, der praktisch vom gleichen Stand oder vom gleichen Status her, also praktisch den gleichen Lebensstandard hat, sich manchmal ähnlicher ist, als jetzt von jemand, also ich meine, das ist ja auch ganz klar, als jetzt jemand innerhalb von Deutschland, der praktisch, sagen wir, in etwas, oder beziehungsweise in etwa neuen Bundesländern, die vielleicht noch nicht so entwickelt ist, lebt.
Auch das ist vielleicht wieder viel zu sehr nach Klischee gedacht, aber.
Nee, aber das ist ja vielleicht deine
Wir versuchen ja immer irgendwie auf diesen Landesgrenzen zu differenzieren. Aber wir sind gar nicht so unterschiedlich, bis auf jetzt tatsächlich Details, die Erik in vielen Punkten angesprochen hat, so wie tritt man gegenüber, was für eine Distanz wahrt man sozial oder auch mit Emotionen und Begrüßung. Und wir sind, glaube ich, da auch eher unterschiedlich als im Sinne von, wir können uns eigentlich sehr gut vergleichen mit jemandem, der zum Beispiel auch in Spanien lebt, der einen ähnlichen sozialen Status hat wie wir. Die Meinungen werden sich da nicht groß unterscheiden. Und eventuell könnte man auch sagen, dass wir in Deutschland schon eh auch untereinander große Unterschiede haben. Also bestes Beispiel zu sagen, man vergleicht sich mit einem Bayern.
Ja, ja, die guten alten Bayern, ne? Ja, ja, habt ihr denn irgendwie eine Anekdote zu erzählen, wo ihr selber gemerkt habt, ui, da merke ich wirklich, dass wir aus zwei unterschiedlichen Ländern sind?
Ja, und kann ich auch wieder Frankreich nehmen. Also auch wenn man als Kind natürlich offen ist. Und ich finde trotzdem, und zumindest war das so mein Eindruck, am Ende reflektiert nach ein paar Jahren, dass doch noch irgendwo so eine gedrückte Stimmung da war. So aufgrund vergangener Tatsachen, die schon ein bisschen weiter zurückliegen.
War das in deiner Schulzeit oder?
Ja, in meiner Schulzeit. Also ja. Natürlich hat man diese Themen behandelt oder so. Ich hatte das aber nicht groß im Hinterkopf. Fand aber trotzdem, dass man halt irgendwie trotzdem noch mit Argwohn so ein bisschen beäugelt wurde. Oder auch ein gutes Beispiel, als wir in den USA waren, familiär, also wir haben Freunde da drüben.
Wo ihr nicht überall Freunde habt, ne?
Ja, nee, die kamen aber erst später dazu.
Okay.
Mein Papa hat Knochenmark gespendet an jemanden da drüben und nach 2 Jahren darfst du Kontakt aufbauen.
Okay.
Und da waren wir da zu seinem 40. Geburtstag, also die Frau hat uns eingeladen, sind wir darüber. Mhm. Und die konnten zu Deutschen gar nichts einordnen. Die haben gedacht, wir wären tatsächlich noch Nazis.
Also, ja. Sind...
Ja. Kein Witz jetzt.
Die haben nee, ich glaub dir das sofort.
Da war es auch so, die haben keine Witze gemacht, gar nicht so. Also ich würde sagen, dass mein Englisch auch schon sehr gut ist, auch das von meiner Familie prinzipiell. Und wir mussten da wirklich echt lange, sage ich mal, Witze machen oder sonst irgendwas, dass die mal aufgetaut sind. Also das war super interessant zu sehen, wie veraltet manche Klischees tatsächlich noch sind.
Ja.
Das war...
Aber das ist sehr interessant so. Also jetzt, wo du es so sagst, also ich meine, klar kann man die Amerikaner wieder nicht. Ich war auch selber in den USA drüben. Und es wird uns manchmal, also so wie ich es mitbekomme, wird uns vorgeworfen, dass wir doch diejenigen sind, die EU kontrollieren und wir doch das meiste Geld reinzahlen und so weiter. Und wir den anderen Ländern irgendwie überhaupt gar nicht die Chance lassen. Aber gleichzeitig erkennen diese Leute, die praktisch, sagen wir aus Amerika, das behaupten, gar nicht diesen Vorteil dieser kulturellen Vielfalt, beziehungsweise was das eigentlich, wie toll das eigentlich ist.
Ja. Ich glaube, also, die meinen das, sorry, ich mach das mal.
Ich wollte gerade auch nur sagen, ich glaube, wir sehen aber vielleicht selber am meisten auch, was dieses Geld bringt. Ich sehe es zum Beispiel am Beispiel, wenn ich so über die Jahre hinweg beobachte, wie waren Fahrten nach Polen? Und wenn man mittlerweile nach Polen fährt, man sieht ja, dass auch sehr viel in Infrastruktur ausgegeben wurde. Die Straßen mittlerweile da sind super und du sparst jetzt einfach so viel Zeit dadurch, dass du jetzt halt nicht über eine Autobahn fährst, die halt noch aus Betonplatten ist.
Ja.
Also jetzt mal wirklich übertrieben
gesagt. Ja.
Und man sieht ja, dass sich da ja auch was tut. Und es wandelt sich ja auch. Das heißt, die Länder, die irgendwo strukturell schwächer sind, die werden ja auch unterstützt.
Ist ja wie im Länderfinanzausgleich in Deutschland genauso. Ja.
Ja.
Da stimme ich dir zu.
Ja. Obwohl manche Länder, glaube ich, ein bisschen zu viel kriegen mittlerweile, als sie tatsächlich bräuchten. Also,
wir können hier ruhig kritisch sein. Also.
Ja, also ich habe tatsächlich unser ehemaliger Vorsitzender hier aus Kassel von der JEF, ist die Abkürzung für die jungen europäischen Föderalisten.
Gut, dass da keine Missverständnisse entstehen.
Genau, das haben wir nämlich noch nicht geklärt. Also immer, wenn ich Jeff sage, dann meine ich uns als Gruppe. Unser ehemaliger Vorsitzender kommt aus Erfurt und ich war mal zweimal mit ihm in Erfurt, habe da ein bisschen mit seinen Freunden Bierchen getrunken, wollte die einfach mal kennenlernen und einer ist tatsächlich Verwaltungsbeamter dort im Finanzwesen und hat mir erzählt, ich glaube, das ist auch öffentlich zugänglich, müssten wir jetzt nochmal nachprüfen, meinte, die haben aktuell 600 Millionen oder ich kenne die Zahl jetzt nicht mehr genau, ist jetzt ein bisschen länger her, aus dem Länderfinanzausgleich bekommen, wissen aber nicht, wie sie es einsetzen sollen. Also es ist wirklich so, also dass es da momentan halt aktuell brach liegt. So, und du musst das ja verpulvern, sonst musst du es jetzt wieder zurückzahlen.
Ja.
Und ich glaube, deswegen bin ich der Ansicht, dass man bei solchen Sachen vielleicht doch vorher nochmal drüber nachdenken sollte, wofür es eingesetzt wird, bevor man einfach blind verteilt.
Ja, ich sehe den Punkt.
Also auch bei Europa. Ich finde generell, du hast es vorhin gesagt, Lech, du hast es angestoßen, dass man in uns Deutschen oder hier in Deutschland vorwirft, wir buttern am meisten Geld, sage ich mal, in die EU, sind aber auch ein Riesenprofiteur davon. Genau, das ging aber nicht um kulturelle Ebene, sondern um die wirtschaftliche, das stimmt schon. Also wir exportieren extrem viel, machen dort allerdings auch extreme, lassen Wirtschaft bei denen nicht extrem zu, weil wir die halt zubomben, sag ich mal, mit unserer Wirtschaft. Und das ist ein Kritikpunkt, den ich absolut verstehe, von den anderen Ländern, auch von außerhalb der EU, wo ich sage, dass man sich da vielleicht auch, ich als Deutscher, sage, wir sollten uns ein Stück weit zurücknehmen und auch andere Länder einfach zum Zuge lassen können. Denn letzten Endes funktioniert einfach dieser Wohlstand hier in der EU, der an anderer Stelle in dieser Welt nicht so vorhanden ist, nur darauf, dass wir aneinander partizipieren.
Also ich sehe das auch an einigen Punkten kritisch, was auch zum Beispiel außerhalb der EU Handelsverträge mit Ländern außerhalb der EU angeht. Und da muss man sich vielleicht auch mal überlegen, ob das denn so zielführend ist, zum Beispiel einen Markt zu überschwemmen mit einem Produkt, nur weil man es günstiger und in der Masse herstellt. Wenn man Leuten eine Lebensgrundlage nimmt, ist das vielleicht, bin ich nicht bereit, es mitzutragen an so einer Stelle.
Ja. Leute, wisst ihr, was auch noch ein wichtiges Thema ist, was ich an Kultur wirklich schätze, ist das unterschiedliche Essen.
Oh, jetzt kriege ich gleich wieder Hunger, wenn du jetzt schon wieder anfängst.
Ja, ich auch, so habe ich sowieso schon die ganze Zeit, auch wenn ich vielleicht nachher einfach nur einen Apfel vielleicht noch essen sollte und ins Bett gehen sollte.
Ein Apfel, der woher importiert wurde?
Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich Spanien.
Interessiert es sich gar nicht? Also kaufst du einfach Äpfel, ohne zu schauen, wo sie herkommen?
Tatsächlich, ja. Also.
Okay. So viel zum Thema Sustainability, ne?
Ja, das ist richtig.
Ja.
Das war aber nicht das Thema, es ging um ganz normales Essen, also es ging um, da ich ja nur die deutsche Küche bisher groß kosten durfte.
Die nordhessische.
Ja, stimmt. Was habe ich gerade gesagt?
Deutsch.
Ja,
Deutsch. Okay. Also die nordhessische. Du hast bestimmt keine Ahnung von Maultaschen, deswegen.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Nee, also tatsächlich eher Stracke und ganz viel Gehacktes. Immer gut. Und vielleicht noch ein wenig, meine Oma kommt aus dem Saarland, da waren Schupfnudeln sehr gut oder sehr groß und das durfte ich mal essen. Wie steht das denn bei oben euch? Was gab es denn bei euch so?
Was mir noch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist ja die polnische Küche, so wie ich das dann auch noch von meiner Oma kenne. Und ich habe mich auch früher immer gefragt, was macht sie anders? Und sie hat zum Beispiel auch sehr schmalzlastig gebraten. Und das gibt ja dem Essen auch tatsächlich einen ganz anderen Geschmack. Aber so generell die polnische Küche, sehr fleischlastig, würde ich mal sagen.
Mhm.
Viel Kartoffeln.
Und wahrscheinlich auch gute Desserts, oder?
Oh, weiß nicht, bin nicht so der Dessertmensch. Aber was zum Beispiel so für mich hundertprozentig Polen ist, ist halt so eine rote Beete-Suppe.
Okay. Oh. Gibt es denn irgendwie so polnische Restaurants?
Ich weiß es nicht.
Ich meine, jeder hat seinen Lieblingsgrieche, jeder hat seinen Lieblingsitaliener, aber niemand hat seinen Lieblingspole, es sei denn, du bist natürlich mein Lieblingspole. Aber sagen wir jetzt mein Lieblingspole als Restaurant. Also es gibt, also kennst du
gibt polnisches? Gibt es nicht, nee. Also
nicht wirklich, oder?
Ich habe auch schon öfter mal mir so gedacht, warum macht man das eigentlich nicht? Ja. Ist das so, dass das eher nicht ankommt?
Ja. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil das auch so wie du das eben beschrieben hast, die deutsche und, wie sich das jetzt für mich anhört, die polnische Küche, musst du uns gleich sagen, ob das bei der ungarischen auch so ist, das ist ja sehr deftig. Ja,
ist es, auf jeden
und,
Fall.
Und sowas wie italienische Restaurants, irgendwie das kommt besser in der Masse an.
Das denke ich mir halt auch, dass das halt einfach so, also dass die Gerichte vielleicht im Polnischen vielleicht, ja, ich will es nicht sagen, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll.
Aber es wird da eine Schnittmenge geben, glaube ich.
Genau, ich denke mal, dass es da vielleicht, ja, viel... Ja, ich würde sagen, nicht viel besser schmeckt, aber vielleicht sind es vielleicht so ungewöhnlichere Gerichte, wie man jetzt praktisch hat, wie Pizza und Pasta und das sind vielleicht so total die Standardgerichte, während man im Polnischen viel speziellere Gerichte sind für ein spezielles Publikum.
Was ich auf jeden Fall weiß, ist, was auch in Deutschland so vielen erstmal so dieses Kopfzerbrechen bereitet, ist, du isst auch deutlich mehr Innereien in Polen.
Oh ja.
Aber für mich ist das total normal, irgendwie Hähnchenherzen zu essen zum Beispiel oder Mägen.
Affenhirn.
Und damit habe ich tatsächlich ein Problem. Also das
aber ist, hast du schon mal probiert?
Aber eben nicht. Man verwertet doch alles, das ist auch
das
voll
ist,
gut.
Ja, das ist vollkommen richtig. Wir hatten auch mal ein Schulprojekt, das war auch so ein Filmprojekt mit einer Schule in Schottland, in Edinburgh. Und die waren bei uns und konnten überhaupt nichts mit Gehacktem anfangen. Und wir waren bei denen und ich konnte nichts mit Haggis anfangen. Und das sind ja die ganzen Innereien von der Ziege. Ja. Und da dachte ich mir so, yo, was ist denn das? Also, ich weiß nicht, es hat mir einfach nicht geschmeckt. Das war so eine Haggis-Pastete. Und da waren ja auch alle Innereien drin. Und ja, bei Gehacktem ist das ja auch eigentlich eher ganz normal. Ich weiß nicht, warum das dann für mich ein Problem war.
Ich glaube, das ist auch eine große Frage von Gewöhnung, weil, wie gesagt, für mich ist das normal und ich bin halt damit aufgewachsen. Und ich selber, also sowas wie Kutteln oder sowas, das ist halt auch nichts für mich. Aber das wäre die Sache, es schmeckt mir einfach nicht. Ich fände es jetzt nicht ungewöhnlich. Und weiß nicht, also muss man eigentlich auch offen sein, das ausprobieren.
Bene, wie siehst du das?
Also wie ich das sehe, kann ich, also ich kann Lechter nur recht geben mit den Innereien. Also ich kenne das aus dem Ungarischen, ne? Ich war zu meiner Anfangszeit, also als ich noch kleiner war, kann ich immer erinnern, wie meine Oma praktisch immer den Hahnfuß haben wollte. Also die hat wirklich immer dran geknabbert. Und dann dachte ich so, oh nein, das kann doch irgendwie nicht dazugehören. Und für mich war das irgendwie, ja, im Ungarischen würde man sagen, Gusto-Stollern. Das war immer super eklig. Und irgendwann habe ich es auch selber probiert, weil ich dachte, okay, versuchst du es halt einfach mal. Und es hat mir wirklich überhaupt nicht geschmeckt. Aber dann fand ich fand es halt, ja, ich kann das verstehen, dass man wirklich alles, also das hat auch meine Oma gesagt, dass man halt alles, wirklich alles verwerten soll, was geht. Und ja, der Rest dann, also ich kenne das wirklich, der Rest dann übrig geblieben ist, hat man halt den Hunden dann hingeschmissen. Genau. So war das halt. Das ist meine Erinnerung geblieben. Die ungarische Küche ist, wo ich damit jedes Mal prahle, wenn ich Leute nach Budapest entführe, ist, hey, lass uns doch mal in einen Kaffee gehen. Wenn man nach Budapest geht, dann ist es so, dass es noch sehr viele Kaffees, die im Stile von der damaligen Zeit zwischen, also jetzt habe ich das Wort vergessen, zwischen dem ungarischen und dem österreichischen Königreich, gibt es noch halt sehr viele Kaffees, die halt so aussehen wie die Wiener Kaffees. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Und da musst du ein Dessert bestellt haben. Und es sind so krasse Kalorienbomben dabei. Es gibt sowas wie, mir fällt Karamelltorte. Und zwar so eine Karamelltorte, wo dann innen drin auch noch Sahne ist und dann irgendwie noch Schokostückchen. Und auf jeden Fall ist Ungarn auch wirklich sehr, sehr bekannt für seine deftigen und sehr leckeren Desserts. Ja.
Also, so wie du es gerade auch ansprichst, vor allem Wien ist ja eigentlich auch so sehr bekannt für die Nachtische.
Ja. Ja, da hat sich entweder Ungarn was abgeguckt oder sie haben sich gegenseitig was davon abgeguckt. Also, sie haben sich wahrscheinlich wirklich gegenseitig was voneinander abgeschaut. Ja. Ja.
Wie kommst du eigentlich mit der historischen Last klar?
Ach, eigentlich ganz gut. Und ihr Deutschen?
Ja, ist sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig.
Ja, nee, also es gibt, das weiß ich halt noch, es gibt eine Partei in Ungarn, die, also ich weiß ja nicht, wie gut geschichtlich ihr informiert seid, aber ihr kennt ja bestimmt noch den Vertrag von Trianon. Nein? Okay, der Vertrag von Trianon ist damals, war das Gebiet von Ungarn 2/3 größer, als es heute war oder heute ist. Und nach dem Zweiten Weltkrieg oder also nach dem Ersten Weltkrieg, ich kriege das gerade nicht zusammen, deswegen sorry jetzt für die falsche Information, hat man das Gebiet halt verkleinert und es gibt halt wirklich immer noch, also es gibt eine Partei, das sind praktisch die Rechten in Ungarn, die weiß nicht, wie viel Prozent haben, aber ich glaube zweistellig, 20%, soweit ich weiß, die halt praktisch das zu ihrem Wahlziel haben, hey, oder beziehungsweise, ja nicht Wahlziel, aber weil sie wissen, dass es nicht möglich ist, aber immer noch sagen, wie sehr sie doch eigentlich Großungarn vermissen.
Ja. Also ähnlich wie wir Deutschen immer uns witzig machen über Elsass-Lothringen zu.
Ja, genau. Okay. Ja, so kann man sich das vorstellen.
Aber solche Bewegungen hast du, also ähnliches Beispiel hast du in Polen ja auch. Also die Schlesier selber, die sind ja in Polen, sag ich mal, schwierig angesehen, weil damals auch in der Bergbauzeit und durch den Bergbau die Bergleute ein besseres Leben hatten. Aber selbst in Schlesien gibt es dann so eine Bewegung, die sagt, hey, wir möchten unabhängig als Land werden. Ich kann jetzt auch nicht mit Prozenten belegen, wie viel das ist, aber es gibt da halt einen nennenswerten Anteil, der sagt, wir möchten wieder ein eigenes Land sein.
Ja, es gibt es in Ungarn auch, das ist in Rumänien, also wirklich fast in der Mitte von Rumänien, also es sind wirklich eine Enklave und sie streben auch für Unabhängigkeit und wollen halt irgendwie auch Rechte haben, Wahlrecht, also ihr eigenes ungarisches Wahlrecht haben und aber was ich gelesen habe, dass dass in Europa zumindest die, also beziehungsweise diese ganzen Minderheitspolitiken, alle sehr gut geschützt sind. Also das ist nicht irgendwie so, dass man, wenn man jetzt, gut, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel für Katalonien, aber da ist es auch so gewesen, dass ja, dass die ja angefangen haben, der, ich weiß nicht, er sieht aus wie Jogi Löw, aber wie heißt er noch? Puigdemont, ja angefangen hat, praktisch eigene Wahlen und so weiter. Und es hieß ja dann, dass er dafür irgendwie ins Gefängnis kommen soll. Aber irgendwie hat der soweit ich weiß, hat der Europäische Gerichtshof dafür entschieden, dass er oder dass halt seine ganzen Anhänger auch nicht ins Gefängnis kommen sollten oder zumindest nicht so hoch bestraft werden sollen. Und das fand ich halt, ja, also es gibt sehr viele Minderheiten in vielen, vielen Ländern noch in Europa. Mhm. Und da sind die Bestrebungen auf jeden Fall ja sehr groß, dass sie unabhängig werden wollen. Oder halt zumindest sehr viele Rechte auch zugesprochen werden. Zugesprochen bekommen.
Obwohl ich das nochmal interessant finde, vor allen Dingen in der Hinsicht, da es ist ja auch in gewisser Weise ein Patriotismus gegenüber dieser kleinen, wie du sagst, zum Beispiel das Beispiel von Rumänien, mit dieser Enklave, genauso wie in Katalonien, dieser unglaubliche Patriotismus, diese Liebe nur zu Katalonien, nicht zu Spanien per se oder zu anderen Sachen. Und auch wir als junge europäische Föderalisten sind ja auch in gewisser Weise Patriotisten, aber in Richtung Europa, das heißt dem großen Ganzen gegenüber. Und dann gibt es diese kleinen Gruppen, die nur in ihrer kleinen Welt vielleicht bleiben wollen, weil das andere vielleicht auch in ihrer Sicht vielleicht zu komplex ist, zu fremd, was auch immer. Und ich begründe halt auch viel in dieser rechten Politik daran, dass es Angst vor Veränderung ist, Angst vor Neuem. Und dahingehend, wenn man sich lieber abschottet. Und ich finde es interessant, dass es in jedem Land diese Menschen gibt. Und finde das tatsächlich sehr schade, weil das sehr hemmend aus meiner Perspektive ist. Also natürlich jedem das Recht, zu wählen, was er möchte und dafür zu kämpfen, was er möchte. Nur glaube ich, dass die langfristig gesehen diese ganzen Unabhängigkeitsdinger, also dann würde
Bestrebungen
Europa, genau, ja. Bestrebungen würden ja gar nicht funktionieren und würde das jeder machen, so quasi hier, hey, ich gehe jetzt wieder in mein kleines gallisches Dorf hier und sage, hey, ich mache jetzt hier. Gibt es eine gute Folge von Family Guy?
Oh, ich dachte schon South Park, aber nee, gut.
Ja. Da gründet der gute Peter Griffin Petopia. Petopia in seinem Haus quasi und die USA, genau, und die USA umstellen das halt einfach, ne?
Ja.
Und stellt euch vor, das würde jeder machen, so auf einmal sagt auch wieder hier Freistaat Bayern, hier Leute, macht's gut hier, wir machen jetzt unser eigenes Ding.
Die Sache ist ja die müssen ja den ganzen normalen, also wenn sie wirklich unabhängig sein wollen, die müssen ja diesen ganzen Prozess mit, es muss, also für die EU gibt es ja so gewisse Bestimmungen, ökonomische Bestimmungen, damit sie in das Land, beziehungsweise in die Europäische ja. Union aufgenommen werden dürfen, sollen müssen. Und sobald die unabhängig werden, also zum Beispiel von Katalonien, die müssen ja dann das ganze Verfahren ja nochmal selbst machen. Also die müssen ja, sind ja dann praktisch ein neues Mitglied.
Mir geht es nicht um die praktische Ausführung, sondern alleine das Bestreben dahin, einfach dieser Wunsch in diesem patriotischen, auf dieser kleinen Ebene, ja, also danach zu bestreben, auf dieser rechten hier, okay, ne, wir wollen die Liebe zum Land, was ja prinzipiell nichts Falsches ist. Allerdings, wie gesagt, im Großen und Ganzen einfach als störend empfinde. So, weil,
du hast aber auch ein anderes Beispiel, zum Beispiel, wenn du dir Schottland anschaust, da ist es ja wieder diese Liebe zu Europa zu sagen, wir wollen diesen Brexit nicht mittragen.
Genau, okay, und das fand ich krass. Ich weiß nicht, ob ihr den Trailer mal gesehen hattet von denen, die haben ja einen richtigen Werbespot dazu rausgemacht hier, ne? Europe, let's continue our love affair und sowas, das fand ich mega.
Ja, ja, das habe ich nicht gesehen.
Der war wirklich gut, also das war wirklich, der hat, also man muss halt wirklich sagen, der hat wirklich eine Message transportiert, das war zu dem Zeitpunkt, wo wir in Schottland waren, die ganzen, die in unserem Alter waren, die waren wirklich diesem Pro-Schottland-Austritt aus dem Vereinten Königreich und das wollten sie ja wieder dann jetzt anstreben. Ich bin mal gespannt, ob sie das schaffen. Also ich habe mich da nicht weiter informiert, ob das jetzt überhaupt, oder ob das wieder vom Tisch ist.
Also sobald ich in meinem Erasmus-Semester in London bin, sitze ich ja dann direkt an der Quelle und ich kann euch dann natürlich berichten.
Ich bin
sehr mit gut. Benne aus London. und jetzt zum Wetter.
Ich bin da auch sehr gespannt, aber dann sollten wir auch die kompletten Konsequenzen tragen. Das heißt, wenn Schottland aus dem British Empire austritt, sollte der Union Jack die schottischen Farben auch verlieren.
Ja.
Ja. Ja. Ich weiß halt nicht, ob sich dann das auch auf so Länder wie Australien und so weiter auswirken soll, weil die haben ja auch den Union Jack mit in ihrer Fahne, aber
Das ist aber wieder was komplett anderes, würde ich sagen. Das, ja. das, die haben damit gar nichts mehr zu tun und ich glaube, dass also auch solche Sachen, das ist, sind vergangene Jahrhunderte, in denen das war.
Ja, stimmt.
Und irgendwann verlieren diese Sachen ihre Bedeutung beziehungsweise kriegen eine gänzlich neue.
Auch wahr, ja.
Und dahingehend fand ich, würde ich schon sagen, bei Großbritannien ja, bei Australien jetzt nein. Allerdings, deswegen meinte ich auch vorhin, Patriotismus prinzipiell nicht schlecht. Wir sind es ja auch in gewisser Weise. Europa oder der EU gegenüber,
ja.
diesem geeinten Europa. Allerdings dieses, dieses in kleine Gruppierung, dieses Bestreben nach kleinen Gruppierungen, nach kleinen geografischen Arealen, sehe ich für mich nicht als förderlich und sehe ich tatsächlich als, als Problem einfach für unser Bestreben tatsächlich zum Beispiel an.
Das ist richtig. Weil versuchst du dann ja wieder eine kleine Identität aufzubauen, so wie du es schon wieder gesagt hast, die, die versucht eigentlich eher wieder, wie sagt man, jetzt fällt mir das Wort nicht ein.
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, stellt euch vor, Katalonien macht jetzt, wie hieß der nochmal?
Puigdemont.
Also ich spreche... Puigdemont?
Puigdemont?
Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall besagt der Herr, zieht das durch. Ich weiß ja auch nicht, welche Staatsform er angestrebt hatte.
Ja.
Auf jeden Fall denke ich dann immer an den Film Der Diktator. Oder halt unseren Freund aus Nordkorea. So.
Ja.
Da sieht man halt ein Negativbeispiel. Und das ist, glaube ich, aus der Zeit gefallen. Ja. Also in Zeiten der Globalisierung sollten wir schon zusehen, dass wir uns irgendwie alle unter einen Hut kriegen hier.
Ja, das sowieso. Also ich meine, trotz alledem, dass durch Corona jetzt sehr, sehr viele Mitgliedstaaten national gehandelt haben, beziehungsweise einfach sich zurückgezogen haben und einfach die Grenzen hochgezogen werden. Und ich meine, jetzt kann man ja sagen, okay, jetzt ist Corona, was ist vielleicht das nächste Mal, dass sie schon wieder die Grenzen hochziehen? Und da muss man einfach mehr Einheitlichkeit finden. Also, meine Meinung jetzt.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ich fand auch, dass es sehr, sehr überspitzt war teilweise. Dass das natürlich auch eine Panikreaktion irgendwo war. Es musste gehandelt werden. Allerdings, solche Sachen mindern die Hemmschwelle, es nochmal zu tun.
Der Punkt ist allerdings, dass
wir da... Genau das meinte ich, ja.
Der Punkt ist allerdings, dass wir da auch unsere momentanen Grenzen dieser Union sehen, der Europäischen Union. Weil Europa als Ganzes hätte wahrscheinlich nicht in irgendeiner Art und Weise angemessen reagieren können. Das heißt, es gibt ja einen Grund, warum sich die Länder wieder zurückgezogen haben in diesen Protektionismus. Und wir sehen ja auch in Deutschland die Maßnahmen, die ja durchgeführt wurden, die haben ja auch sehr, sehr viel gebracht.
Naja, aber du musst es ja so sehen. Also Ursula von der Leyen hat es ja auch kritisiert mit den Grenzen. Und das ist zum ersten Mal, stimme ich hier überein, was sie sagt. Du musst ja den ganzen Warenverkehr beachten, weil wir beliefern uns ja alle gegenseitig. Und der Warenverkehr, der ist ja aus gegenseitiger Abhängigkeit. Und wenn jeder auf einmal seine Grenzen hochzieht, so, dann sind die Leute, die vielleicht, oder die Grenzen, die vielleicht abhängig von anderen sind, oder wie auch immer, die stehen auf einmal sehr schnell leer, obwohl sie es praktisch müssen, obwohl es die richtige Entscheidung wäre. Man muss aber auch gleichzeitig schauen, ist die Versorgung gesichert? Sei jetzt Masken, sei es jetzt Medikamente und so weiter.
Die Bestrebung ging ja auch aber in die Richtung, dass man diesen Warenverkehr möglichst ungehindert weiter fließen lässt.
Ja.
Es war eine Zeit lang schwierig, also man kennt ja die Bilder deutsch-polnische Grenze, wie viele Lastwagen da standen, weil halt alles kontrolliert wurde.
Ja. Ja, klar. Ja.
Obwohl ich auch sage, also klar sind wir irgendwo aufeinander angewiesen, wenn man jetzt aber das Beispiel wieder bei der Corona-Zeit nimmt, von den Krankenhäusern, die zu wenig Material von allem hatten, muss ich sagen, das ist eine große Kritik, die ich wirklich daran habe. Es muss nicht immer alles nach Kostenminimierung gehen. Bedeutet, dass man da wieder gesehen hat, an Lagerkosten darf man nie sparen.
Ja.
Und dass man das einfach auch berücksichtigen sollte, ja, dass viele Probleme selbst gemacht sind und nicht nur, weil die Grenzen hochgezogen sind. Das ist dann vielleicht in der Gesamtversorgung ein Problem gewesen. Allerdings hätte man das halt auch abmindern können, indem man vorher einfach rational vielleicht mal nachgedacht hätte, vorher schon.
Ja, hätte.
Hätte Fahrradkette.
Wir Corona-Experten, ne?
Ja, richtig, genau. Ja. Dafür sitzen wir hier.
Ja, im Europäischen Parlament.
Genau. An unserem nicht ganz runden Tisch.
Ja, es ist ein 1, 2, 3, 4.
Sechseck, oder?
Ja. Nee, es ist ein Fünfeck.
Ja, hast du.
Okay, irgendjemand kann ich zählen.
Ja, ich, ja, der Finanzdienstleister. Ja, gut. Wozu brauche ich Mathe?
Ja, dir vertraue ich meine Finanzen schon mal nicht an.
Alles klar. Ja, aber sitzen wir dann quasi, wir sitzen um das Pentagon, oder?
Ja.
getriggert.
Ja, was mir noch irgendwie auffällt, weil wir haben jetzt auch die ganze Zeit irgendwie über Unterschiede gesprochen, das heißt, der eine oder andere hat auch seine Anekdote erzählt, die er im Ausland hatte. Mich würde aber interessieren, außer Lech, der Polnisch spricht, glaube ich,
ja.
Und ich, der Ungarisch spricht, kannst du denn habt ihr zwar irgendwie noch eine andere Fremdsprache in der Schule gelernt, weil es ist ja irgendwie für jeden es ist ja irgendwie für jeden verpflichtend gewesen in der Schule, eine andere Fremdsprache zu lernen.
Ja, ich hatte Französisch, kann aber, glaube ich, fast gar nichts mehr. Ich würde sagen, dass ich noch relativ, relativ viel verstehen kann, könnte aber nicht antworten.
Ja.
Also das ist, glaube ich, mein Problem.
Du wärst ja ruhiger in der Gruppe praktisch.
Ja, ich würde mich versuchen, mit Hand und Fuß, wie man das von mir gewohnt ist, irgendwie zu verständigen, einfach auf die Leute zugehen.
Oder sie einfach mit Englisch triggern. Wenn sie sagen, oh no.
Je ne parle anglais. Das hatte ich damals auch im Austausch. Wenn ich nicht auf Französisch weiter wusste, bin ich ins Englische geswitcht. Und da hat dann immer die Gastmutter gesagt, oh Français.
Vor allem mit Frankreich ist das schwierig.
Und ganz getriggert war ich tatsächlich damals, der Gastpapa hat für eine deutsche Firma im Vertrieb gearbeitet und der konnte fließend Deutsch.
Okay.
Und der hat mich immer dann verstanden oder so, ne, sie wollten ja auch nur mein Bestes, ne, dass ich besser werde in der Sprache, in ihrer Sprache, in ihrer Muttersprache. Und hat mich auch gnadenlos immer nur dann auf Französisch wirklich versucht abzuholen. So, und das. Also ich danke ihm auf jeden Fall für den Versuch. Allerdings bin ich
nichts gebracht.
Ich glaube, ich bin nicht groß sprachenaffin, außer jetzt Englisch. So, das ist, was ich, würde ich sagen.
Ja, obwohl du ja so gut vernetzt bist in der Welt angeblich.
Ja, weil die meisten ja auch Englisch können.
Ja, okay, gut, dann.
Oder?
Ja. Ja, außer man ist halt ein Franke. Also ich kenne es von mir auch, weil meine ehemaligen Mieter, die waren tatsächlich, sind aus Frankreich und es war so, sie sind zur Wohnungsbesichtigung gekommen und sie haben dann gesagt, aus Frankreich. Und ich habe mich schon so eingestellt, okay, das könnte vielleicht ein peinliches Gespräch werden, weil sie kein Englisch können, nicht so gut. Es war auch sehr holpriges Englisch, wo wir praktisch geschrieben haben, über eine Internetseite. Und als wir uns dann getroffen haben, war aber nur derjenige, der schlecht gesprochen hat, war ihr Freund, der so schlecht Englisch gesprochen hat. Sie selber, sie hat in der Schule halt Englisch gelernt und so weiter. Und sie hat sehr, sehr gut sehr, sehr gut Englisch sprechen können. Und da war ich wirklich sehr, sehr, wirklich sehr, sehr überrascht, weil das halt eine der wenigen Begegnungen war mit französischen Landsleuten, oder nicht Landsleuten, aber mit französischen Leuten, die wirklich sehr perfekt Englisch konnten. Ja. Ja, es war auch so, sie sind dann auch reingekommen, ich kann mich nur erinnern. Und sie haben gefragt, ja, gibt es hier keinen Gasherd? Und ich habe gesagt, nee, weiß ich nicht, wir haben hier Induktionsherd. Und dann war ich so, ja, wir in Frankreich, wir haben da unsere Gasflasche da unten und wir heizen alle, oder nicht, also wir kochen alle mit Gas. Und dann wollten mich da halt wirklich noch überzeugen, ob ich da nicht irgendwie zufällig ein Gasherd hinbauen könnte, wenn die damit halt viel besser umgehen könnten als mit einem Induktionsherd. Haben mich aber nicht überzeugt.
Ich möchte jetzt nicht den Bogen wieder zurück zum Essen führen, aber Leute, die auf Gas kochen, die schwören ja drauf, weil du ja sofort die Hitze da hast.
Ja, das stimmt.
Gut, Induktion ähnlich. Aber wenn du jetzt so eine klassische Herdplatte hast, dann dauert es ja ewig, bis es warm wird.
Ja. Aber es sieht auf jeden Fall fancier aus. Also ich finde, Statussymbol Induktionsherd ist auf jeden Fall besser als Statussymbol Gasherd.
Ah, weiß ich gar nicht.
Doch, da bin ich bei ihm.
Ja.
Würde ich auch sagen.
Wobei ich muss dazu sagen, um nochmal, sorry, dass wir gerade so durcheinander reden, aber ich bin ja auch bei den ungarischen Pfadfindern. Und weil wir gerade das Gas hatten, und wir haben dann nicht mit Gas gekocht, sondern wir haben, tatsächlich kann mich nur erinnern, es war eine Zeit, da haben wir das sogar mit Glas gemacht. Also wir haben praktisch trockenes Holz und Heu zusammen gehabt und da haben wir das praktisch Glas genommen und praktisch mit der Sonne gespiegelt und haben dadurch Feuer erzeugt. Und das war der ungarische Gasherd, der ungarische Pfadfinder-Gasherd.
Aber jetzt Feuer über ein Glas zu machen und die Sonne dazu zu verwenden, das ist doch eigentlich schon wieder ein Pfadfinder-Klischee.
Ja, die ungarischen Pfadfinder halt, ne? Ja, aber wie gesagt, es war auf jeden Fall echt eine gute Zeit und die ich nicht missen möchte. Also ich bin nach wie vor noch bei den ungarischen Pfadfindern in Stuttgart, also nicht hier in Kassel, sondern in Stuttgart. Es gibt ja überall irgendwie eine Community von ungarischen Pfadfindern. Ich möchte an der Stelle auch keine Werbung machen für ungarische Pfadfinder. Es ist aber nun mal wirklich eine sehr, sehr tolle Zeit gewesen und ich bin zwar nicht mehr so aktiv, aber in der Zeit, in der ich war, habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel irgendwie über, wie man die besten Knoten macht, wie man gut zur Natur sein kann, wie man ein Lagerfeuer macht und so weiter, oder wie man ein Zelt aufbaut. Das wissen ja viele gar nicht oder überhaupt nicht und können damit überhaupt nichts anfangen. Aber ich finde, es gibt, wo wir gerade auch bei Vorteilen sind und Kulturunterschieden, Leute haben eine ganz falsche Vorstellung zu Pfadfindern.
Ja, ich finde aber auch erstmal interessant, dass es überhaupt möglich ist, dass ungarische Pfadfinder einen Ableger in Deutschland hinkriegen.
Nicht nur in Deutschland, tatsächlich in der Schweiz und auf der ganzen Welt.
Genau, und wenn ich mir jetzt vorstelle, aber dass das dann wahrscheinlich in anderen Ländern auch so ist, also nehmen wir jetzt mal dann, weil Lech ja auch hier gerade Teil der Tafelrunde ist, die polnischen Pfadfinder oder ich weiß nicht, wie das dann bei den Deutschen ist oder ob es neu, das würde mich mal interessieren, inwieweit das so
verflechtet
ist oder gibt es auch so übergreifende, ich will jetzt nicht sagen Events so, oder hattet ihr mal mit anderen Pfadfindern so zu tun?
Ich glaube, soweit ich weiß, gibt es Events mit Brasilien. Mit Brasilien haben wir tatsächlich, also mit brasilianischen Pfadfindern, haben wir einen intensiven Austausch, aber das war es dann auch von den übermäßigen Events mit anderen Pfadfindergruppen. Also wir sind jetzt in unserer Bubble drin mit den ganzen ungarischen Pfadfindern aus unterschiedlichen Ländern. Das ist ja auch wieder was anderes. Weißt du, das sind zwar Leute, deren Elternteil zwar eine oder zwei aus Ungarn kommen, aber die sind ja trotzdem im ganz anderen Land aufgewachsen. Sie sprechen zwar die gleiche Sprache wie du, haben aber komplett andere Sitten.
Ja.
Ich finde es halt, um den Bogen mal wieder zu Jeff zurückzuspannen. Ich finde es halt schade, dass das EI dieses Jahr, also das European Youth Event, dass das leider ausfallen musste. Ich habe mich wirklich drauf gefreut, weil ich dachte, das sollte ja in Straßburg sein.
Genau, ich habe mich da sogar 2 Tage vorher einquartiert tatsächlich, dass ich noch ein bisschen
Also ich habe mich da
gegen der Kunden kann.
Habe mich da angemeldet und habe mich eigentlich gefreut, einfach mal einen multikulturellen Austausch mit Leuten zu haben, wie man ihn wahrscheinlich sonst nur irgendwie von Festivals kennt.
Das ist vollkommen richtig, ja.
Also ich finde es wirklich schade. Ich hoffe, dass ich noch die Gelegenheit habe, genau das nochmal zu machen.
Ja, ich meine, wegen Altersbeschränkungen wirst du ja bestimmt nicht zugelassen, oder?
Nee, allerdings, das Ganze hat ja trotzdem.
Also wie lange ist man denn noch Jauf?
Wie bitte?
Youth.
Also Youth, ja genau.
Sorry.
Bis 35, oder? So ist das zumindest bei den anderen
Parteien. Bei den Jugendparteien ist es zumindest so, ich meine länger. Aber ja.
Obwohl das auch wieder total kritisch ist, ne? Gehörst du einfach zur Jugend bis 35, wo du vielleicht schon die Hälfte deines Lebens rum hast. Das hat ja trotzdem stattgefunden, allerdings digital. Und dazu muss ich leider gestehen, meine Hemmschwelle, mir das digital anzugucken, war so hoch, also ich habe es nicht gemacht. Also da gab es ja auch Vorträge, also was du vorhin meintest mit dem multikulturellen Austausch in Europa, durch Europa, ging dadurch total an mir vorbei, weil ich sowas tatsächlich mit der Örtlichkeit Straßburg verbunden habe. Und digital, also klar, beruflich nutze ich das digitale Medium, aber für sowas konnte ich mich nicht für begeistern.
Ich fand die Idee gut, aber mir war das noch nicht klar, es wurde irgendwie verschoben terminlich und dann hatte ich auch irgendwie nicht mehr den Überblick, was für Termine, wann diese Online-Veranstaltung stattfindet.
Können wir erklären, über was ihr genau redet, also für Leute, die das zufällig nicht so genau wissen. Ne?
Dadurch, dass das EI in Straßburg ausfallen musste, war die Idee, Online-Vortragsreihen zu machen, die fanden ja auch statt, wo man sich dann einfach einwählen und zuhören konnte.
Genau, weil wir es bisher immer noch nicht erklärt haben, EI steht für European Youth Event.
Thank you very much. Und merci beaucoup, wenn wir schon in Straßburg sind.
Alles klar.
Und also da kommen praktisch verschiedene Leute, also da kommen praktisch aus allen Ländern versucht man da ein Parlament zu simulieren.
Das ist ja eine JEF-Veranstaltung.
Genau, also muss halt sagen, JEF ist ja nicht nur irgendwas Deutsches, sondern europaübergreifend, also in jedem Land vertreten. Und auch schon seit den Spät-60ern, wenn ich mich richtig entsinne.
Ja.
Und da geht es tatsächlich wirklich darum, diese Leute zusammenzubringen und wirklich diese Begeisterung für Europa einfach zu teilen. Ich will jetzt nicht sagen, weil das inflationär verwendet wird, das Wort divers, also ein unterschiedliches Europa, dass da Austausch stattfindet. Und ja, ich fand es, wie gesagt, schade durch die Corona-Zeit, dass es ausgefallen ist. Und auch wusste ich dann nicht mehr einzuordnen, da auch durch die Verschiebung, wann ich mir das angucken möchte, was mich tatsächlich interessiert hat.
Naja, wir hoffen einfach mal, dass es nächstes Jahr nochmal stattfinden kann.
Ja.
Und das ist wieder der Punkt, wir haben eigentlich die ganze Zeit über Unterschiede geredet und über Vorurteile, die man hat. Allerdings ist das wieder zum Beispiel jetzt ein gutes Beispiel dafür, dass man doch irgendwo in eine gleiche Richtung gehen möchte, dass man sich wirklich mit Jugendlichen aus ganz Europa treffen kann, weil man halt eine Vorstellung hat, wie man Europa in irgendeine Richtung weiter gestalten möchte.
Ja, also ich stimme dir auch total zu, dass man irgendwie jetzt, wir haben jetzt ein paar Unterschiede rauskristallisiert, aber es gibt ja auch viele Gemeinsamkeiten. Ne? Eine Gemeinsamkeit, die mir aufgefallen ist, ist euch dann schon mal aufgefallen, dass man, wenn man die Regierungspräsidenten aus Europa anschaut, dass es da praktisch, dass keine davon wirklich eine militärische Vergangenheit hat oder beziehungsweise jemand, der eine militärische Vergangenheit nicht Politiker wird, während es in anderen Ländern wie in den USA das totale Ding ist oder beziehungsweise es wichtig ist, dass man da zumindest irgendeine Militärgeschichte nachweisen kann. Und das finde ich, das ist ja dann auch so eine Sache, wo man so sagen kann, dass sich Europa zumindest in gewisser Hinsicht menschlich verhält, beziehungsweise human verhält und noch ein bisschen friedlich.
Das ist ein interessanter Hinweis auf jeden Fall.
Ja. Habt ihr denn noch irgendwelche Gemeinsamkeiten, ne? Oder fallen noch irgendwelche?
Meistens sehr schön im Ausland. Also das, ich weiß nicht, ob euch das auffällt.
Also was mir im Ausland auch immer aufgefallen ist, dass Leute einen auch sehr herzlich empfangen im Sinne von, du sprichst jemanden auf der Straße an, weil du kennst dich in der Stadt nicht aus. Und ich habe immer dieses Gefühl, die Leute, die geben sich Mühe, dir helfen zu wollen, zu sagen, hey, klar, ich merke jetzt, du bist jetzt zum Beispiel kein Muttersprachler. Und da ist auch immer irgendwie eine Freude dabei, dass man einem weiterhelfen konnte. Und man erkennt auch diese Bemühung an, mit den Leuten zu kommunizieren.
Also ihr würdet euch alle im Ausland, also sagen wir jetzt nicht in Europa, aber zumindest wenn ihr jetzt außerhalb von Europa unterwegs seid, woher sagt ihr dann, dass ihr kommt? Sagt ihr dann, I'm from Europe oder I'm from Germany? Also nennt ihr das Land konkret oder seht ihr euch schon irgendwie als Europäer?
Boah, das ist eine wirklich, wirklich gute Frage.
Ich glaube, ich würde tatsächlich...
Entschuldigung. Mach du zuerst.
Ich glaube, ich würde tatsächlich eher sagen, ich komme aus Deutschland, weil dieses Identitätsgefühl halt einfach noch nicht da ist.
Mhm. Du meinst, wir sind noch nicht die Vereinigten Staaten von Europa?
Richtig.
Ja.
Richtig.
Ja.
Und da würde ich sagen, ich sage auch wahrscheinlich Deutschland mit dem Hintergrund, dass wenn ich sage, ich komme aus Europa oder I'm from Europe, dann werden die nochmal expliziter nachfragen, woher denn genau, in den meisten Fällen. Und können nicht einfach so akzeptieren, dass wir dann halt aus Europa kommt.
Ja, für die ist es dann halt doch ein gewissen Unterschied. Also ich weiß, ich habe zum Beispiel jemanden aus Kuba kennengelernt und er ist total frankophil. Für ihn ist irgendwie nur das Ziel, nicht irgendwie nach Europa zu gelangen oder irgendwie nach Europa mal zu gehen, sondern für ihn ist wirklich ganz wichtig Frankreich. Also wir können uns schon in so einer gewissen Einigkeit sehen, aber im Ausland hat man dann schon so eine gewisse, also für Leute, die noch nie in Europa waren, die haben schon, die sehen die Länder schon gewissermaßen unterschiedlich. Also die, ich glaube, die erkennen weniger Gemeinsamkeiten als jetzt wir.
Ja, ich glaube, das kommt einfach nur darauf an, ob du davon selber betroffen bist oder nicht.
Ja.
Das ist genauso, wie wir jetzt urteilen wollen hier aus Deutschland, übernehmen wir das aktuelle Thema Polizeigewalt in den USA. Das sind zwei Paar Schuhe, wie das hier in der deutschen oder in der europäischen Gesellschaft aktuell ist und wie das in der nordamerikanischen ist, zumindest in den USA. Und man muss einfach von gewissen Dingen einfach betroffen sein oder sonst kann man einfach etwas nicht nachvollziehen.
Das war unser allererster Podcast. Ich hoffe, das ist nicht die letzte Folge, weil ich hoffe, dass es in der nächsten, die zweite Folge mit einer neuen Runde mit anderen Leuten, weil die F besteht ja nicht nur aus uns drei, sondern auch aus anderen Leuten. Und,
zum Glück.
Und ja, deswegen, vielleicht werden wir in der zweiten Folge nicht zu hören sein. Und andere Leute werden hier sitzen und über ein anderes Thema reden. Und so haben wir das uns vorgestellt, dass wir senden monatlich. Ja, genau. Also es wird ein anderes Thema geben. Das wissen wir jetzt noch nicht, was es bis dahin sein wird. Ihr könnt gerne reinhören, lasst euch überraschen. Und vielen Dank fürs Einschalten.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielleicht.
Merci beaucoup.